Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der US-Pharmakonzern Pfizer hat Zusagen für die Lieferung seines Corona-Impfstoffs kurzfristig zurückgezogen und damit in mehreren europäischen Ländern Besorgnis und Proteste ausgelöst. Pfizer begründete die Lieferschwierigkeiten mit der Umstellung der Produktion in einem Werk in Belgien. Die für die Bestellung des Impfstoffs zuständige EU-Kommission rief den Hersteller dazu auf, seine Verpflichtungen einzuhalten. Pfizers deutsches Partnerunternehmen BioNTech erklärte am Abend, die Lieferzusagen würden ab Ende Januar wieder eingehalten.
Das Pfizer-Werk in Pürs nahe Antwerpen. Von hier aus werden alle Länder der Welt außer die USA mit dem Impfstoff beliefert. Die Herstellung ist komplex. Der Impfstoff muss auf unter minus 70 Grad gekühlt werden. Die Ankündigung, dass sich Lieferungen nun verzögern könnten, trifft die EU völlig überraschend. Das sind natürlich Fragen, die Pfizer zu beantworten hat. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir sofort klar machen, dass die garantierte Menge von Dosen im ersten Quartal geliefert werden muss. In der EU-Kommission ist die Ankündigung von Pfizer mit Verwunderung aufgenommen worden. Noch vor gut einer Woche gab es Gespräche mit dem Unternehmen über Liefermodalitäten. Von einer Verzögerung sei da keine Rede gewesen. Pfizer will sein Werk offenbar so umbauen, dass nach einer Verzögerung die Produktion deutlich gesteigert werden könne, so eine Pressemitteilung des norwegischen Instituts für öffentliche Gesundheit, das Pfizer am Morgen informiert hat. Kritik kommt auch aus den deutschen Bundesländern und dem Gesundheitsministerium. Bund und Länder erwarten, dass die EU-Kommission in den Verhandlungen mit Pfizer schnellstmöglich Klarheit und Sicherheit für die weiteren Lieferungen und Lieferdaten schafft. Zugesagt ist in jedem Fall, dass die für das erste Quartal angekündigten Mengen vollständig im ersten Quartal geliefert werden. Pfizers kurzfristige und für alle völlig überraschende Ankündigung sorgt nicht gerade für Vertrauen in das Unternehmen. Das Land Niedersachsen spricht von einem Schlag ins Kontor. Ende Februar, Anfang März soll es weniger Lieferungen geben. Norwegen rechnet bereits nächste Woche 16% weniger Impfdosen zu erhalten.
Bund und Länder werden kommenden Dienstag über ihr weiteres Vorgehen in der Corona-Pandemie beraten, knapp eine Woche eher als geplant. Regierungssprecher Seibert verwies auf die hohe Zahl an Neuinfektionen und die Gefahr von Virusmutationen. Kontakte müssten weiter reduziert werden, auch durch mehr Arbeit von zu Hause.
Viele Menschen sind im Berufsverkehr unterwegs, zu viele angesichts der Corona-Zahlen, meint der Bundespräsident und mischt sich in die Tagespolitik ein. Mit den Spitzen von Gewerkschaft und Arbeitgebern fordert er von den Firmen mehr Homeoffice.
Ermöglichen Sie das Arbeiten von zu Hause aus. Sie wissen es am besten, wie es geht, wo es geht und wie es gelingt. Es ist nötiger denn je.
Die Infektionen nehmen weiter zu, doch die Homeoffice-Nutzung geht zurück. Nach dem Anstieg auf 27% im April fiel der Anteil auf nur noch 14% im November.
Wo es möglich ist, bieten Unternehmen ihren Beschäftigten heute bereits weitgehend Homeoffice an. Es kann jedoch noch mehr getan werden und hier sind wir jetzt alle gefordert.
Solidarität heißt heute Abstand halten, damit Menschen sich nicht infizieren.
Wegen der kritischen Corona-Lage zieht die Kanzlerin den Bund-Länder-Gipfel auf Dienstag vor. Kommen schärfere Beschränkungen? Die Antworten heute vage.
Es braucht uns Menschen, die das Virus vom einen zum anderen tragen. Es braucht also die Kontakte und deswegen ist unsere oberste Maxime Kontaktreduzierung, wo es nur möglich ist.
Hinter verschlossenen Türen werde offenbar ein Mega-Lockdown vorbereitet, wirft die FDP der Kanzlerin vor und verlangt Auskunft. Die Regierung hält sich mit Details bislang bedeckt. Doch der Appell des Bundespräsidenten und der vorgezogene Corona-Gipfel zeigen, die Politik ist höchst alarmiert.
Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Fälle hat in Deutschland die Marke von 2 Millionen überschritten. Das gab das Robert-Koch-Institut heute bekannt. Innerhalb von 24 Stunden wurden beim RKI 22.368 Neuinfektionen erfasst. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 stieg um 1.113. Das Statistische Bundesamt hat neue Zahlen zur sogenannten Übersterblichkeit vorgelegt. Danach sind Ende vergangenen Jahres in Deutschland deutlich mehr Menschen gestorben als im Durchschnitt der Vorjahre.
Um zu bestimmen, wie viel mehr Menschen in Deutschland während der Pandemie sterben, vergleicht das Statistische Bundesamt die aktuelle Entwicklung mit den vergangenen 4 Jahren. Seit Ende Oktober ist in Deutschland eine deutlich sichtbare Übersterblichkeit zu erkennen. Aktuell gehen die Berechnungen bis Mitte Dezember. Zu diesem Zeitpunkt sind im Bundesschnitt 24% mehr Menschen pro Woche verstorben als in den vergangenen Jahren. Vergleicht man diese Entwicklung mit den gemeldeten Covid-19-Todesfällen, so ist ein Zusammenhang deutlich erkennbar. Mitte Dezember ragen die Zahlen besonders in 3 Bundesländern heraus. Sachsen meldet eine Übersterblichkeit von etwa 109%, dahinter liegen Brandenburg mit 41% und Thüringen mit 36%. In Deutschland wird die Übersterblichkeit derzeit nur bei den über 65-Jährigen beobachtet. Zur Einordnung: 69% der gemeldeten Covid-19-Verstorbenen in Deutschland sind älter als 80 Jahre. Die Übersterblichkeit wird nach Angaben des Statistischen Bundesamts in den kommenden Wochen weiter zunehmen. Denn auch die Zahl der Covid-19-Toten steigt kontinuierlich an. In der Kalenderwoche 51 Mitte Dezember wurden laut Robert-Koch-Institut 4.262 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gemeldet. In der vergangenen Woche waren es 6.071 Todesfälle.
Die CDU entscheidet knapp ein Jahr nach der Rückzugsankündigung von Parteichefin Kramp-Karrenbauer über deren Nachfolge. Am Abend wurde der Bundesparteitag eröffnet, der wegen der Corona-Pandemie mehrfach verschoben werden musste. Er findet vollständig digital statt. Die Entscheidung zwischen den 3 Kandidaten Laschet, Merz und Röttgen fällt morgen in einer Online-Abstimmung und muss danach formal durch eine Briefwahl bestätigt werden.
Eine fast leere Halle statt echter Parteitagsatmosphäre. Die Delegierten erleben den vollständig digitalen Parteitag nur aus der Ferne, stimmen auch digital ab. Die Kanzlerin virtuell, beinahe etwas wehmütig.
Für mich persönlich ist dieser Parteitag auch etwas Besonderes. Es ist der 14. Parteitag, an dem ich als Bundeskanzlerin teilnehme. Und es ist zumindest, was Wahlparteitage angeht, mit aller Voraussicht nach auch mein letzter Parteitag als Bundeskanzlerin.
Morgen wird der neue Parteichef gewählt. Die Kandidaten verkörpern unterschiedliche Richtungen. Viele Mitglieder der CDU-Führung unterstützen den eher liberalen Ministerpräsidenten Armin Laschet. Friedrich Merz gilt bei vielen an der CDU-Basis als konservativer Wunschkandidat, während Norbert Röttgen bei jüngeren Parteimitgliedern gut ankommt. Die Parteiführung fordert auch die unterlegenen Kandidaten und ihre Anhänger auf, sich weiter in den Dienst der Partei zu stellen.
Man bewirbt sich, man versucht das Beste zu geben und dann wird entschieden. Und das muss man akzeptieren als Profi. Und dann setze ich darauf, und das glaube ich auch, da bleibt jetzt nicht zurück, dass eine Truppe nach Hause geht und sagt, wir spielen nicht mehr mit, das schließe ich aus.
Es schmerze sie, dass sie den Erwartungen der CDU-Mitglieder nicht immer gerecht worden sei, erklärt die scheidende Parteivorsitzende. Ihrer Partei legt sie ans Herz.
Unterstützen wir geschlossen unseren neuen Vorsitzenden der CDU. Stehen wir zusammen ein für eine moderne und offene CDU.
Morgen werden die Kandidaten zu den Delegierten sprechen. Gegen 12 Uhr wird der neue Vorsitzende der CDU dann feststehen.
Zum digitalen Bundesparteitag der CDU, Tina Hassel live aus Berlin.
Heute ist der Tag des Abschieds und des Danks an die scheidende Vorsitzende, auch wenn Kramp-Karrenbauer selbst durchaus selbstkritische Töne gewählt hatte. Morgen sollen dann die Weichen für die Zukunft gestellt werden. Mit wem und in welche Richtung, das können heute selbst die Erfahrensten in der CDU nicht vorhersagen. Ein klarer Favorit ist nicht in Sicht. Entsprechend groß ist die Nervosität in allen Lagern. So wie die Kandidaten morgen bei ihren Reden in eine Art schwarzes Loch sprechen, ohne zu spüren, wie sie ankommen, ist auch die Dynamik auf den heimlichen Sofas bei den Delegierten nicht abzuschätzen. Der Einfluss der Landesverbände ist dort weiter weg als auf normalen Parteitagen. Der Austausch mit Familie und Freunden dafür viel intensiver. In WhatsApp-Gruppen und per Telefon wird deshalb versucht, Unentschiedene noch auf den letzten Metern zu beeinflussen. Denn rund 100 Delegierte scheinen noch unentschlossen zu sein, schätzen Mitglieder aus dem Bundesvorstand. Wir spielen Monopoly, hat heute ein hochrangiges Parteimitglied gesagt. Zurück zu Thorsten Schröder.
Der niederländische Ministerpräsident Rutte hat den Rücktritt seiner Regierung erklärt. Grund ist der Skandal um Kinderbeihilfen. Zu Unrecht hatten niederländische Behörden zwischen 2013 und 2019 bereits ausgezahlte Kinderbeihilfen von tausenden Familien zurückgefordert. Viele Eltern wurden so in große finanzielle Not gebracht. Erst Anfang der Woche verständigte sich die Regierung auf Entschädigungszahlungen. Für das Unrecht, das den Eltern widerfahren sei, trage sein Kabinett die Verantwortung, sagte Rutte.
Abgestempelt als Betrügerin und finanziell vor dem Ruin. Christi Rongen ist eine von rund 20.000 Betroffenen in den Niederlanden, von denen die Finanzbehörden zu Unrecht tausende Euro an Kinderbeihilfen zurückforderten. Viele verloren ihre Häuser, Ehen zerbrachen. Christi Rongen selbst hat nun 92.000 Euro Schulden. Es hat mich wirklich mitgenommen. 2 Jahre war ich mit Burnout zu Hause. Ich wusste nicht mehr, was ich machen sollte. Es ist ein Wunder, dass ich noch da bin. Eine Untersuchungskommission in den Niederlanden sprach schon im Dezember von beispielloser Ungerechtigkeit. Heute nun kündigte Regierungschef Mark Rutte wegen des Skandals seinen Rücktritt an, auch wenn er selbst darin gar nicht verwickelt war. Es ist heftig, was da passiert ist. Der Rechtsstaat, der Sie und mich beschützen soll gegen die Allmacht der Behörden, hat hier versagt. Und deshalb ist unsere Antwort als Regierung dafür, die Verantwortung zu übernehmen. Per Fahrrad überbrachte er diese Botschaft am Nachmittag dem König. Bis zur ohnehin geplanten Wahl am 17. März will Rutte aber kommissarisch im Amt bleiben. Auch wenn wir zurücktreten, ist es wichtig, dass die Regierung handlungsfähig ist, um sich um Corona zu kümmern und alles Nötige zu tun, um die Pandemie zu bekämpfen. Die Regierung der Niederlande tritt zurück. Für die Wahl in 8 Wochen aber gilt Mark Rutte trotzdem als klarer Favorit. In allen Umfragen liegt er mit großem Abstand auf Platz 1.
Im Münchner Dopingprozess ist der Hauptangeklagte zu einer Haftstrafe von 4 Jahren und 10 Monaten sowie einem mehrjährigen Berufsverbot verurteilt worden. Das Gericht befand den Arzt aus Erfurt und mehrere seiner Helfer für schuldig, jahrelang Spitzensportler mit Blutdoping behandelt zu haben. Es war das erste große Strafverfahren auf der Basis des 2015 verabschiedeten Anti-Doping-Gesetzes. Die Ermittlungen waren nach Recherchen für eine ARD-Dokumentation in Gang gekommen.
Der Hauptangeklagte gibt sich zum Schluss des Prozesses einsichtig, entschuldigt sich für seine Dopingpraktiken. Blutmanipulation war das Geschäftsmodell des sogenannten Dopingarztes, vor allem mit Eigenblut, das Marc S. und seine Helfer den Athleten entnahmen und mit roten Blutkörperchen angereichert per Transfusion wieder zuführten. Das heutige Urteil, ein Meilenstein im Anti-Doping-Kampf.
Endlich ist damit einmal eine klare und deutliche Strafe und die in einer Härte und Klarheit ausgesprochen, die ein wertvolles Signal sendet, auch im Hinblick auf die Anwendung des Anti-Doping-Gesetzes.
Im Fall der Mountainbikerin Christina Kollmann-Forstner experimentierte der Mediziner mit Hämoglobinpulver. Die Österreicherin kollabierte, die Verurteilung deshalb auch wegen gefährlicher Körperverletzung. Seit Februar 2019 sitzt Marc S. schon in U-Haft. Im Zuge der sogenannten Operation Adalas in Seefeld und Erfurt war er in seiner Praxis verhaftet worden. Die Hoffnung nun, dass das Urteil Signalwirkung hat.
Ich gehe fest davon aus, dass das Urteil abschreckende Wirkung hat auf andere, die mit dem Gedanken spielen, sich da zu bereichern, zu betrügen. Das ist doch jetzt ein hartes Urteil, was es in der Form vorher nicht gegeben hat, was nicht möglich war. Und das, glaube ich, ist positiv für den Anti-Doping-Kampf in Deutschland.
Eine Woche haben beide Parteien Zeit, Revision gegen den Urteilsspruch einzulegen.
Bei der Handball-Weltmeisterschaft in Ägypten ist die deutsche Mannschaft mit einem deutlichen Sieg ins Turnier gestartet. Das Team setzte sich mit 43-14 gegen Uruguay durch.
Die deutsche Mannschaft war für den Gegner aus Uruguay eine Nummer zu groß. Die DHB-Auswahl körperlich und technisch überlegen. Julius Kühn mit einem seiner 4 Treffer zum 9-2. Andreas Wolf, Deutschlands bester Torwart, schonte sich auf der Tribüne. Felipe González, Torhüter Uruguays, machte das Spiel seines Lebens. Er verhinderte einen noch höheren Rückstand. Uruguay gab auf der großen Handballbühne alles. Die 16-4 Pausenführung baute aber das deutsche Team weiter aus. Timo Kastening mit 9 Treffern bester Torschütze für das Team von Bundestrainer Alfred Gislason. Am Ende ein 43-14 Pflichtsieg für die deutsche Mannschaft, die am Sonntag auf die Kapverden trifft. Und trotzdem ein großer Abend für die Teilzeithandballer aus Uruguay.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 16. Januar.
Hochdruckeinfluss beschert uns einen teilweise freundlichen Wintertag, aber schon in der Nacht zum Sonntag lenkt ein Tief wieder Schneefälle heran. Im Osten und Süden gibt's heute Nacht ein paar Schneeschauer, sonst teils klar, teils dicht bewölkt und meist trocken. Morgen vor allem von der Lausitz bis nach Bayern einzelne Schneeschauer, sonst eine Mischung aus Wolken und Sonne, die im Norden und Südwesten am häufigsten scheint. Im Westen werden die Wolken später dichter und am Abend fällt zwischen Saarland und Niederrhein Schnee. Auf den ostfriesischen Inseln heute Nacht um 0 Grad, an den Alpen wieder sehr strenger Frost. Morgen weiterhin vielerorts frostig, auf Sylt dagegen bis 3 Grad. Am Sonntag im Osten zum Teil sonnig, sonst verbreitet Schnee, später in tieferen Lagen Regen. Die neue Woche beginnt verbreitet wechselhaft und am Dienstag wird es auch noch windig, dazu wieder milder.
Um 21.45 Uhr hat Karin Mioska diese Tagesthemen für Sie. Laschet, Röttgen oder Merz, die CDU am Scheideweg und 20 Jahre Wikipedia, wie Falscheinträge im Online-Lexikon aufgespürt werden. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.